Sonntag 18 Uhr, herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema ist in dieser Woche, Fiat bringt den Multipla-Gedanken zurück, nicht als Neuauflage des schrägen Vans, sondern als smarten, bezahlbaren Gegenentwurf zu immer größeren E-SUVs. Außerdem diese Woche spannend, Ferrari holt im 12-Zylindri das Schaltgefühl per Manuale bei Wire in die Gegenwart, BMW zeigt endlich den fertigen X5 und iX5, das Ganze ja, wie ihr schon in der letzten Woche gehört habt, mit einem Antriebsfeuerwerk. Mitsubishi bringt den Pajero als kantigen Leiterrahmengeländewagen zurück und Citroën macht den elektrischen EC3 als Tonic Edition noch attraktiver für Alltag und Stadt. Ihr wisst, das sind wieder 5 starke Themen jetzt in den Mobility News, also seid lieb und abonniert bitte noch gerne den Kanal, um keine Nachrichten mehr zu verpassen, und nach dem Intro legen wir auch sofort los, versprochen. Ferrari bringt beim 12-Zylindri das manuelle Schalten zurück, allerdings nicht als klassisches Handschaltgetriebe. Die neue Sonderedition heißt 12-Zylindri Manuale und ist auf 1499 Exemplare limitiert. Technisch bleibt der bekannte 6,5 Liter V12 Saugmotor an Bord mit 830 PS und bis zu 9500 Umdrehungen, 0 auf 100 in 2,9 Sekunden und mehr als 340 km pro Stunde in der Spitze. Neu ist das sogenannte Manuale bei Wire-System. Der Fahrer nutzt einen echten Schalthebel, eine offene Schaltkulisse und ein Kupplungspedal. Die Befehle werden aber elektronisch an das weiterhin verbaute 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe übertragen. Die ersten 6 Gänge und der Rückwärtsgang lassen sich über den Hebel anwählen. Auf Wunsch ist auch Automatikbetrieb möglich. Ferrari will damit das Gefühl alter V12 Gran Turismo Modelle in moderne Technik übersetzen. Sensoren und Sperren sollen Fehlbedienungen verhindern. Gleichzeitig soll das System ruckeln und sogar abwürgen zulassen, wenn die Kupplung schlecht bedient wird. Preise nennt Ferrari offiziell nicht, klar ist aber, der Manuale richtet sich an Sammler und besonders markentreue Kunden. Versteht mich bitte nicht falsch, ich finde diese Idee von Ferrari faszinierend, aber in diesem Auto steckt auch ein spannender Widerspruch. Der 12-Zylindri-Manuale ist ein starkes Statement in einer Zeit, in der fast alles automatisiert, geglättet und elektrifiziert wird. Technisch ist das beeindruckend, statt eines klassischen mechanischen Handschalters nutzt Ferrari ein By-Wire-System, das Widerstand, Rastpunkte, das Knicken und sogar kleine Bedienfehler simulieren kann. Der Fahrer bekommt also das Ritual zurück, rechte Hand am Knauf, linker Fuß auf dem Pedal. Timing, Rhythmus und Konzentration sind hier gefragt. Genau hier wird es aus meiner Sicht aber auch kritisch. Ja, es gibt sicherlich Liebhaber, die genau dieses Gefühl noch suchen. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Zielgruppe denn heute wirklich noch? Nur weil Social Media nach puristischen Autos ruft, heißt das nicht, dass genau diese Stimmen auch die Käufer solcher extrem teuren und limitierten Modelle sind. Für Ferrari ist der Manuale deshalb weniger ein Massenargument als ein Symbol. Nach dem Elektropaket Luce zeigt die Marke, der emotionale, mechanisch wirkende Kern bleibt Teil der DNA. Gleichzeitig merkt man aber auch, wie künstlich das Analoge im modernen Auto inzwischen wiederhergestellt werden muss. Am Ende werden die 1499 Exemplare wahrscheinlich trotzdem ihre Abnehmer finden, schon wegen Marke, Limitierung und Sammlerwert. Ob dieses Konzept aber wirklich eine größere Sehnsucht heutiger Sportwagenkunden abbildet oder eher ein perfekt inszeniertes Nostalgieprodukt ist, das bleibt für mich hier die eigentliche Frage und ich bin sehr gespannt, wie ihr das in den Kommentaren so seht. BMW hat die 5. Generation des X5 vorgestellt. Das große SUV wird weiter in Spartanburg in den USA gebaut. Die Serienproduktion startet dann im August diesen Jahres. Die ersten Verbrennerversionen sollen Ende November auf den Markt hier schon kommen. Plug-in-Hybride und der vollelektrische iX5 folgen dann Anfang 2027. Erstmals bietet BMW den X5 mit 5 Antriebskonzepten an. Benziner, Diesel mit 48 Volt Mild-Hybrid, 2 Plug-in-Hybride und eine reine Elektroversion sowie später den iX5 Hydrogen mit Brennstoffzelle. Der iX5 60 xDrive nutzt 800 Volt Technik, eine netto 141 Kilowattstunden große Batterie und 2 Elektromotoren mit zusammen 425 kW, also 578 PS an Leistung. Die WLTP-Reichweite liegt je nach Ausstattung zwischen 645 und 845 Kilometern, die maximale DC-Ladeleistung bei 460 kW. Von 10% auf 80% soll der Akku bereits in 23 Minuten laden. Die Anhängelast beträgt beim iX5 bis zu 2,7 Tonnen. Auch die übrige Modellpalette ist leistungsstark. Der X5 40 xDrive kommt auf 400 PS und der 40D xDrive auf 313 PS. Der X5 50e leistet 489 PS und fährt bis zu 102 Kilometer elektrisch. Der neue X5 X5M 60e xDrive kommt dann auf 612 PS. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Innen übernimmt BMW Elemente der neuen Klasse, darunter Panoramic iDrive, Operating System X, optionales Beifahrerdisplay und neue Materialien wie Schiefer. Die Preise in Deutschland starten bei 94.800 Euro für den Diesel, 98.800 Euro für den Benziner und 102.800 Euro dann für den iX5. Fakt ist, der neue BMW X5 ist weniger ein einzelnes Auto als eine Kampfansage an einfache Antworten. BMW stellt Diesel, Benziner, Plug-in-Hybrid, Batterie und später Wasserstoff nebeneinander. Das ist mutig, kundenorientiert und international logisch, aber eben auch teuer, schwer und kompliziert. Technologieoffenheit klingt gut, sie bedeutet hier aber auch, dass BMW bei Packaging, Gewicht und Effizienz Kompromiss akzeptieren muss. Am spannendsten ist trotzdem der iX5. 141 Kilowattstunden Akku, 460 kW Ladeleistung und bis zu 845 km WLTP klingen nach dem Ende der Reichweitenausrede. Gleichzeitig reden wir über ein fast 5 Meter langes Luxus-SUV mit rund 2,9 Tonnen Leergewicht, das heißt Gesamtmasse nachher knapp unter 3,5, kleinem Frunk und Preisen deutlich über dem klassischen, was noch Vernunft hier bedeutet. Das ist kein demokratischer Elektrodurchbruch, sondern ein technisches Schaufenster für Kunden, die möglichst wenig Kompromiss spüren wollen. Auch das Design wird spannend. Die neue Front mit der X-förmigen Lichtsignatur wirkt bewusst anders als frühere BMW-Merkmale, aber nicht automatisch schöner. Gerade die Niere dürfte polarisieren und ich bin sehr gespannt, ob die Kommentare eher Richtung mutig, modern oder zu gewollt gehen. Genau darin liegt die Stärke und das Risiko des X5. BMW zeigt, was technisch möglich ist, wenn Geld, Platz und Gewicht kaum Grenzen setzen. Die spannendere Frage bleibt aber, wie viel davon kommt später in Autos an, die nicht nur Status, sondern Alltag für viele Leute sind. Und gerade in China wird das Gesicht mittlerweile schon mit so einem kleinen Schweinchen verglichen. Und von den Angel Eyes jetzt umzusteigen auf X-Scheinwerfer, ich weiß ja nicht. Was haltet ihr davon? Ich bin echt gespannt. Fiat holt den Multipla-Gedanken zurück, aber anders als viele beim Namen zuerst denken. Nicht der polarisierende Kompaktvan der späten 90er steht Pate, sondern der Fiat 600 Multipla von 1956. Das neue Modell heißt vorerst Multiplina Concept und wurde als Teil einer größeren Mikromobilitätsstrategie vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei der elektrische Topolino, das dreirädrige Nutzfahrzeug Triss und eben dieses neue viersitzige Konzept. Fiat spricht selbst vom fehlenden Bindeglied zwischen Topolino und Auto. Der Multiplina soll die Lücke zwischen dem zweisitzigen Topolino und dem klassischen Stadtwagen wie dem Fiat 500 dann schließen. Geplant ist ein vollelektrisches Leichtfahrzeug der Klasse L7e mit 4 Sitzplätzen. Damit wäre der Multiplina deutlich alltagstauglicher als der auf 45 km/h begrenzte Topolino. Fiat nennt für das Konzept eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90 km/h. Damit wäre der Einsatz nicht nur in Innenstädten denkbar, sondern auch auf Pendlerstrecken im Umland. Beim Design setzt Fiat klar auf Retro-Anklänge. Kurze Überhänge, steile Front, runde Leuchten, große Glasflächen und eine monovolume Form sollen hier möglichst viel Innenraum aus wenig Außenlänge holen. Genau dieser Raumgedanke erinnert stärker an den historischen 600 Multipla als an den späteren Multipla der 90er Jahre. Der Innenraum soll dabei 4 Personen Platz bieten und auf maximale Raumnutzung bei minimaler Fahrzeugfläche ausgelegt sein. Offizielle Seriendaten zu Akku, Reichweite, Leistung und Preis gibt es leider noch nicht. Mehrere Fachmedien rechnen aber mit einem Marktstart um 2028. Auch beim Preis bleibt Fiat ja vage, erwartet wird aber ein Niveau deutlich unterhalb klassischer Elektrokleinwagen. Damit könnte der Multiplina besonders für Städte, junge Familien, Pendler und Carsharing-Angebote interessant werden. Strategisch ist das Konzept wichtig, weil Fiat Mikromobilität nicht nur als Nische betrachtet. Der Erfolg des Topolino mit hohen Bestellzahlen zeigt, dass kleine, einfache Elektrofahrzeuge auch hier in Europa funktionieren können. Der Multiplina würde diesen Ansatz erweitern, mehr Platz, mehr Geschwindigkeit, mehr Alltagstauglichkeit, aber weiterhin deutlich kleiner und günstiger als ein normales Elektroauto. Genau darin liegt der Reiz dieses Comebacks. Glaub mir, vergiss alles, was du über den Multipla weißt, denn genau so ein Auto brauchen wir heute wieder. Nur diesmal in der richtigen Form. Fiat zeigt mit dem Multiplina genau den Mut, den die Branche dringend braucht. Statt einen belasteten Namen Hier tot zu schweigen, knüpft die Marke an die ursprüngliche Stärke des Konzepts an. Viel nutzbaren Raum auf möglichst kleiner Fläche. Das ist keine Nostalgie, sondern eine zeitgemäße Antwort auf die Realität vieler Menschen. Der Markt diskutiert ständig über bezahlbare Elektromobilität, während neue Modelle immer größer, schwerer und teurer werden. Der Multiplina bricht mit diesem Trend. Er setzt auf überschaubare Abmessung, einen moderaten Akku und einen Preis, der erreichbar bleibt. Viele brauchen kein 500 Kilometer Reichweitenmonster und kein riesiges SUV, sondern ein Auto, das in die Stadt passt, leicht zu parken ist und das Budget nicht sprengt und natürlich auch den vorhandenen Führerschein von 3,5 Tonnen maximal. Besonders stark finde ich dabei, wie Fiat das Rationale emotional auflädt. Ein Leichtfahrzeug kann schnell nüchtern wirken. Das charmante Retro-Design mit runden Leuchten, hohem Aufbau und Rolldach macht daraus ein sympathisches Auto mit eigenem Charakter. So fühlt sich ein vernünftiges Stadtfahrzeug nicht wie ein Kompromiss an, sondern wie eine bewusste Wahl. Trotzdem muss man ehrlich bleiben, als L7E-Fahrzeug bleibt der Multiplina hinter einem vollwertigen PKW zurück, bei Crash-Sicherheit, Komfort und Langstreckentauglichkeit. In Deutschland wird die Akzeptanz harte Arbeit erfordern, weil viele Käufer noch stark in klassischen Kategorien denken. Fiat muss hier nicht nur ein Auto verkaufen, sondern auch eine neue Denkweise. Das passende Fahrzeug für den jeweiligen Zweck statt eines Universalautos für alles. Genau darin liegt die große Chance. Der Multiplina zeigt, dass nicht jedes Mobilitätsproblem mit größeren Akkus und mehr Leistung gelöst werden muss. Manchmal ist die intelligentere Antwort ein kleineres, leichteres und günstigeres Fahrzeug. Wenn Fiat den Mut behält, das Konzept nicht zu verwässern, könnte daraus mehr als nur ein Nischenprodukt werden. Und ich finde, das setzt doch auch vor allem Volkswagen unter Druck. Oder was sagt ihr? Mitsubishi bringt den Pajero zurück. Die fünfte Generation des legendären Geländewagens feiert im Herbst diesen Jahres Weltpremiere, rund 5 Jahre nach dem Ende der vierten Baureihe. Anders als viele moderne SUVs setzt Mitsubishi bewusst auf echte Offroad-Substanz. Der neue Pajero nutzt den robusten Leiterrahmen des aktuellen Triton-Pickups, bekommt aber eine eigenständige Kabine, einen eigenen Innenraum sowie angepasste Achsen. Dadurch entsteht kein einfacher Pickup mit Dach, sondern ein klassischer Geländewagen mit hoher Bodenfreiheit, solider Offroad-Performance und natürlich verbessertem Fahrkomfort. Optisch orientiert sich das Modell an den kantigen, aufrechten Proportionen früherer Pajero-Generation. Auffällig ist die hohe Front mit markanter LED-Lichtsignatur. Im Cockpit kehrt das Multimeter modernisiert zurück, als digitales Dreifachdisplay für Höhe, Kompassrichtung, Temperatur, Nick- und Wankwinkel sowie Drehmomentverteilung. Mitsubishi positioniert den Pajero als neues Flaggschiff oberhalb des Outlander und zielt auf Konkurrenten wie den Toyota Land Cruiser. Produziert wird in Thailand, erste Auslieferungen sind Ende diesen Jahres in Märkten wie Australien, Südostasien und dem Nahen Osten geplant. Ob der Pajero nach Europa kommt, ist noch offen. Ein Diesel aus dem Triton gilt als wahrscheinlich, Benziner- und Hybridvarianten als möglich. Hier ist die Wahrheit über das Pajero-Comeback. Genauso ein Statement hat Mitsubishi gebraucht. Statt eines weiteren glatten Lifestyle-SUV holt sich die Marke mit einem echten Leiterrahmengeländewagen ihre Offroad-DNA hier zurück. Das ist kein nostalgischer Rückfall, sondern eine bewusste Entscheidung für Substanz. Besonders gefällt mir, wie Mitsubishi Tradition und Gegenwart hier verbinden kann. Das digitale Multimeter ist kein Retro-Gag, sondern ein nützliches Werkzeug, das Offroad-Fahrern genau die Daten liefert, die im Gelände zählen. Es zeigt, dass man die eigene Geschichte ernst nimmt, ohne in der Vergangenheit hier stecken zu bleiben. Der Pajero wird als Flaggschiff positioniert und soll sich mit dem Land Cruiser messen. Das ist ambitioniert, aber richtig. Seine Stärke liegt in der klaren Haltung. Robust, authentisch, charakterstark. Wenn Verarbeitung, Preis und Technik stimmen, dann kann er hier auch alte Fans begeistern und neue Kunden anziehen, die echte Persönlichkeit statt austauschbare Glätte suchen. Das größte Fragezeichen bleibt Europa. Gerade hier könnte so ein kantiger Offroader auffallen. Sollte Mitsubishi hier den Markt auslassen, verschenkt die Marke Momentum, wenn ihr mich fragt zumindest. Trotzdem zeigen sie mit diesem Ansatz endlich wieder ein klares Profil. Und da bin ich auch sehr gespannt, was eure Meinung in den Kommentaren dazu ist. Citroën erweitert den vollelektrischen EC3 um die neue Sonderedition Tonic. Das Modell basiert auf der Einstiegslinie U, kostet aber nur 310 Euro mehr als die jeweilige Basisversion. In Deutschland startet der EC3 Tonic Urban Range bei 20.450 Euro. Die Standard Range Version beginnt bei 23.760 Euro. Bestellbar ist das Sondermodell ab sofort. Die ersten Auslieferungen sind dann für Oktober angekündigt. technisch bleibt es bei zwei Batterievarianten. Die Urban Range Version nutzt einen 30 Kilowattstunden Akku und kommt laut WLTP auf bis zu 206 Kilometer Reichweite. Die Standard Range hat 44 Kilowattstunden und erreicht bis zu 309 Kilometer. Die optionale DC-Ladeleistung liegt bei bis zu 30 Kilowatt in der kleinen und bis zu 100 Kilowatt in der größeren Variante. Zur Ausstattung gehören ein 10,25 Zoll Touchscreen, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto, ein Stoffbezug am Armaturenbrett, ein Kontrastdach, eine Dachreling, ein Heckspoiler sowie gelbe Designakzente und ein Tonic-Emblem. Förderseitig verweist Citroën logischerweise auf die neue E-Auto-Förderung des Bundes und eine eigene Verdopplungsaktion. Je nach Berechtigung soll sich dadurch ein Preisvorteil von bis zu 12.000 Euro ergeben. Die Aktion läuft laut Hersteller bis 30. September diesen Jahres. Glaubt mir, die meisten merken nicht, wie wichtig genau solche Autos für den E-Automarkt sind. Der EC3 Tonic ist ein cleverer Schritt. Für nur 310 Euro mehr wird aus einem soliden Basis-Elektroauto ein Fahrzeug mit deutlich mehr Charakter und Präsenz. Die gelben Akzente, das Kontrastdach und die Details im Innenraum machen aus einem reinen Vernunftkauf etwas, mit dem man sich eher identifizieren kann, wenn ihr mich fragt. Genau hier trifft die Marke einen wichtigen Nerv. Viele Menschen zögern beim Umstieg auf Elektro nicht nur wegen Reichweite oder auch Ladeinfrastruktur, sondern weil sie kein Auto wollen, das nach Verzicht aussieht. Der Tonic löst dieses Problem, ohne den Preis stark nach oben zu treiben. Besonders spannend wird das Angebot durch die Förderung. Wenn Staat und Hersteller hier maximal zusammenwirken, sinkt der effektive Preis für berechtigte Kunden auf ein überraschend niedriges Niveau. Trotzdem hängt dieser Vorteil von Einkommen, Bedingungen und Aktionszeitraum natürlich ab. Für Stadtbewohner, Pendler und als Zweitwagen ergibt der Tonic ein rundes und emotionaleres Paket. Citroën zeigt, dass bezahlbare Elektromobilität nicht nur über Rabatte funktioniert, sondern auch über Optik, Haptik und natürlich die Alltagstauglichkeit. Für die Langstrecke bleibt die größere Batterie natürlich besser. Im typischen Einsatzbereich ist der Tonic aber ein starkes Argument und setzt andere Hersteller unter Druck und ich denke, die Community ist doch von diesem Sondermodell begeistert, oder? Schaut mal in den Kommentaren nach. Das war's schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, hier oben kommt ihr zu unserem neuesten Video und darunter findet ihr wie immer die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, natürlich dann in der nächsten Woche wieder. Immer sonntags um 18 Uhr heißt es Mobility News. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.